Hallo, wie ihr gerade schon gehört habt, wir sind bei Dev Radio, Radio Free FM 102,6. Studio ist der Tai.
Hallo.
Und ich bin der Giselbert und wir reden heute ein bisschen über Massively Multiplayer Online, Roleplaying und Other Games. Und ja, wir hatten schon mal eine Sendung, es war 2006. Wenn ihr da reinhören wollt, dann könnt ihr ja mal ein bisschen die alte Geschichte nehmen und wir schauen jetzt mal ein bisschen, was können wir da noch an Neuem erzählen, beziehungsweise an Sachen, die wir damals ausgelassen haben. Tai, es war deine Idee, fang doch mal an.
Ja, was ist überhaupt ein MMO? Ich zitiere gerne aus der allwissenden Müllhalde, die wir alle Wikipedia nennen. Und zwar der Begriff MMO, Massive Multiplayer Online Game, zu Deutsch eben ein Massen-Mehrspieler-Online-Gemeinschaftsspiel.
Das hört sich so bescheuert an.
Bezeichnet ein Typ eines Computerspiels, das den Spielern eine virtuelle persistente Welt bietet und von sehr vielen, häufig mehreren tausend Spielern gleichzeitig über das Internet gespielt werden kann. Typischerweise interagieren sowie kommunizieren die Spieler miteinander und prägen somit ein Fortschreiten der virtuellen Welt gemeinsam. Oh, alles zu klein. Es muss größer sein, das kann ich nicht lesen.
Okay, du brauchst eine größere Brille.
Wenn man sich so die Historie anschaut, wie MMOs angefangen haben, trifft man dann auf Maze War. Es war so 1973 schon, damals.
Ja,
gab's da noch nicht, dich?
Nein, auch nicht. Mhm. Und man möchte kaum glauben lassen, aber es schon genug Leute gab, um überhaupt irgendwie das Massive.
Naja, es war ja so Anfänger. Ja. Maze war zu dem Zeitpunkt langweilig. Maze war das Spiel, wo man halt durch ein 3D-Labyrinth durchgelaufen ist. Und das war halt den Leuten irgendwann viel zu einfach. Also hat man Leute in dieses Maze reingesetzt und hat sie abgeschossen.
Ja, es ist ja auch die natürliche Überlegung. Ja. Wir haben ein Spiel, auch das Spiel ist langweilig, wie können wir es besser machen? Aber wir bringen Leute um.
Ja, und damit haben wir eigentlich auch schon den ersten First-Person-Shooter. Ja. Mit Maze War. 1974 hat dann einer der Entwickler am MIT angefangen zu studieren und er hat eine Anwendung über das ARPANET gebaut, damit man das ARPANET ist so etwa der Vorgänger des Internets.
Ja, und damals hat man zumindest mal mehr Leute woanders, mit denen man spielen kann.
Ja, und dann kam es halt eben zu 1978 zu den Multi-User-Dungeons. Das ist mehr oder weniger ein textbasierendes MMO. Du hast immer Text, was beschreibt, wie es gerade hier in dem Raum oder Straße oder sonst wo du bist, gerade aussieht. Und du kannst dann per Text sagen, go west, go north, go south oder loot this, inspect
Loot
this.
Loot body, das Übliche, das ist eigentlich so jetzt mein Teil. Also ich muss sagen, ich spiele viel lieber Mats als irgendwelche grafischen Mogs. Wobei ich sagen muss, inzwischen gibt es bei vielen Mats ja auch Wildnisbereiche, wo du dann wunderbare ASCII-Art-Maps hast. Wo du dann, wenn du zum Beispiel auf einem Greifen sitzt, auch die Landschaft, wo du dir wegscrollen siehst und so Zeug, wo sie auch möglichst gut versuchen, Berge, verschiedene Wälder, Flüsse, Meere und ähnliche geografische Festpunkte eben schön darzustellen, allein mit ASCII und natürlich grafischem ASCII, weil das ja über Telnet auch wunderbar funktioniert. Und ich muss sagen, es gibt auch ein paar sehr schöne, wo du auch direkt mit Telnet draufgehen kannst, wo du keinerlei irgendwelche wilden Erweiterungen brauchst,
zu haben. Das, was einen Mod auszeichnet, ist, dass du brauchst keinen extra Client, du brauchst nur Telnet.
Naja, es gibt auch einige Mods, die kannst du technisch gesehen mit Telnet benutzen, aber das ist halt so wie mit Trabi auf Autobahn, du schaffst die 60, also darfst du, aber naja, es will eigentlich keiner.
Naja. Gut, es gibt auch entsprechende Mod-Clients, die dann auch die normalen Mods sozusagen etwas bedienbarer machen, sowas wie statt, dass du Go West eingibst, kannst du halt auch die linke Pfeiltaste benutzen. Dann musst du dich nicht den Wolf abtippen.
Ja, das ist ja noch einfach. Es gibt auch Mod-Clients, die mappen automatisch mit. Dann kannst du auch Geländepunkte setzen und sagen, okay, ich will dahin. Dann gibt es natürlich auch die Erweiterung, dass die automatisch die Raumnamen parsen. Und wenn sie feststellen, okay, der Raum heißt anders als alle anderen rum. Also zum Beispiel, wenn man einen langen Gang geht, dann heißt es meistens bloß a corridor, a corridor, a corridor. Oder a long hall oder sonst irgendwas in der Art. Wenn man dann plötzlich einen anderen Namen hat, dann merken die, okay, man hat jetzt eine Area abgeschlossen, in dem Fall den Bereich Gang, und ist jetzt an der Kreuzung oder sonst irgendwo und merken automatisch, okay, das könnte ein interessanter Punkt sein, ich setze hier mal was. Und dann kannst du dann später, wenn du dich zum Beispiel in einer riesigen Bibliothek verlaufen hast, sagen, ja, okay, ich gebe auf, ich will einfach zur Rezeption zurück und bam. Und dann läuft es automatisch.
Oh, ist ja langweilig.
Ja, wobei das mit diesen, ich gehe einen Schritt dahin, ich gehe einen Schritt dorthin und so, ja auch ein bisschen so Standard ist. Es gibt auch Mats, wo du dann kontinuierliche Bewegungen hat. Das sagt man dann zum Beispiel, ich will nach Westen gehen und man geht einfach. Und je nachdem, was für eine Scanrate man für sich jetzt eingestellt hat, kriegt man dann eben alle, was weiß ich, 10, 20, 15, 23, was immer man eingestellt hat, Bewegungspunkte, quasi ein Update, wo man gerade ist. Und Kämpfe funktionieren dann auch genauso, dass man auch zum Gegner dann auch einen bestimmten Abstand hat, den man dann zum Beispiel mit einem Langschwert überbrücken kann, mit dem Dolch aber nicht. Und dann, dass das taktisch gesehen auch einen Unterschied hat, dass man zum Beispiel, wenn man einen Charakter hat, der schneller laufen kann als der andere und eine längere Waffe, permanent außerhalb seiner Reichweite bleiben kann, ihn aber gleichzeitig angreifen.
Keine Ahnung. Ich bin in meinen Mods, die ich gespielt habe, immer gestorben.
Ja. Ah, das ist sehr hilfreich, ja. Das geht sehr schnell manchmal, ja. Ja, ich meine, der Klassiker im Mod ist ja auch, man läuft rum, hat gelernt, dass man irgendwelche Dinge töten muss, um XP zu bekommen, wenn man irgendwann ein besserer Zuckerbäcker wird oder sonst irgendetwas. Ist ja auch klar, Bäckerausbildung macht man, indem man Monster tötet. Und geht dann halt los und sucht sich irgendwas Kleines aus und stirbt dann als Stufe 1 Charakter in einem heroischen Kampf gegen einen Schmetterling. Tja, dumm gelaufen. Nee, aber noch was sagen. Was auch sehr interessant ist bei solchen Mats, ist dann zum Beispiel, dass auch Fernkampf anders funktioniert. Weil normalerweise in vielen Mats hast du halt einen Bogen und der funktioniert exakt gleich wie ein Schwert. Weil du einfach in dem gleichen Raum sein musst wie der Gegner und dann sagst du, du greifst an und dann kämpfst du automatisch, indem du halt auch deinen automatischen Angriff machst und der Gegner auch und dann trefft ihr oder auch nicht und dann macht ihr eben Schaden oder eben auch nicht und ob du jetzt einen Bogen hast oder ein Schwert oder ein Küchenmesser oder was weiß ich, ein Auto, das du als Superheld irgendwie in der Gegend rumprügelst, ist völlig egal. Und da gibt es eben auch diese Unterscheidung, dass du sagen kannst, ja okay, ich will jetzt mal wild nach Westen schießen und dann fliegt der Pfeil eben so weit, wie er kann. Und wenn da zufälligerweise jemand steht, hat er Pech gehabt. Also solche Dinge gibt es eben auch in Unterscheidung zu diesem üblichen, ja, ich möchte jetzt hier wild Räume machen.
Ja. Okay, ich wollte heute noch ein bisschen mal Nachrichten vorlesen oder zitieren,
richtig, die wir haben.
Weil passiert halt irgendwas, was wichtiges oder potenziell interessantes in der Computer- oder sonstigen Welt passiert ist. Ja, dann haben wir einmal King.com, das sind die Firma hinter Candy Crush Saga und andere Crush Saga Spiele, hinten dran sind, planen einen Börsengang. Sie wollen zwar einen Börsengang haben, die Firma hat sich in letzter Zeit aber nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Zum Beispiel haben sie versucht, also sie versuchen genauso wie andere Firmen, ihren Markennamen zu schützen, indem sie vollkommen Sachen machen, die halt vollkommen komisch sind. Sie planen, das Wort Candy zu schützen und Saga.
Ja, ich meine, also an Süßigkeiten denkt ja jeder sofort an dieses Spiel und ich meine, das ist auch die einzige Saga, die es gibt, also ganz klar.
Also so ähnliche Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind, wie sind zum Beispiel Sky hat Microsoft verklagt, dass sie ihren Dienst nicht SkyDrive nennen dürfen, deswegen heißt er jetzt OneDrive.
Ja.
Oder dass...
Das ist aber auch gefährlich, weil es gibt einige Technologiefirmen, die einen One im Namen haben.
Oder dass unsere Telekom gerne alles mit, was T- aussieht, gerne haben will und alles, was rosa ist, auch verklagt.
Ja, ich meine, die haben ja auch schon eine Kneipe oder ein Café verklagt, das T-Bar hieß, also T-Bar. Ja, keine Wortspiele erlaubt und ich meine, alles in der Farbe Magenta ist sowieso immer gefährdet. Wobei sie vielleicht Magenta nicht so oft erwähnen sollten, weil das war ja der am schnellsten gebrochene Krypto-Algorithmus aller Zeiten. Okay. Ich meine, sie hatten das Pech, bei der Vorstellung Bruce Schneier und ein paar andere Experten im Publikum sitzen zu haben. Und mitten in der Präsentation ist er dann aufgestanden und hat gefragt, ob sie nicht ein paar Slides zurückgehen können. Und das haben sie dann gemacht und hat dann gemeint, ja okay, und da ist es kaputt.
Oh. Hups.
Ja.
Tja.
Dumm gelaufen.
Dumm gelaufen.
Aber naja, man sollte Krypto vielleicht nicht hinter verschlossenen Türen machen und glauben, dass es dann funktioniert.
Ja, das ist ein großes Problem. Die Sicherheit soll nicht davon kommen, dass niemand den Algorithmus kennt, sondern dass der Algorithmus sicher ist.
Mehr eine Option, ja.
Das hatten wir anderswo auch schon.
Ja, ich meine, wir haben über Magenta auch schon genug gelästert, früher mal, als es aktuell war, aber naja.
Okay.
Kann man immer wieder erwähnen. Mhm.
So, was ist noch passiert? 18. Februar, Twitch plays Pokémon. Was ist das? Auf jeden Fall war das ein Livestream, wo irgendwie das Pokémon Rot lief. Pokémon Spiel Rot.
Gekoppelt an einen Chat.
Nein, noch nicht. Das Ding hatte auf jeden Fall Zehntausende von Zuschauer. Deswegen wird es doch erst interessant für dieses Publikum. Ja, wieso? Nun, wie Giselbert sagte...
Ja, man hat es an den Chat gekoppelt und man nimmt jetzt den Input von den Leuten in diesem Chat als Kommandos. Das heißt, wenn einer Up oder Down schreibt, dann kann das passieren, dass eben dieses Kommando ausgeführt wird. Was bei zehntausenden Leuten und einem ein Scansystem, wo alle 20 Millisekunden oder so, bloß wirklich ein Kommando angenommen wird und alles, was dazwischen kommt, ignoriert das Spiel an sich schon. Also man konnte in dem Spiel, während man sich bewegt hat, auch in der Bewegungsanimation beliebige Sachen drücken. Und wenn man rechtzeitig aufgehört hat, konnte man dann sein normales Kommando eingeben, ohne dass irgendwas davon ausgeführt wurde vorher. Aber prinzipiell, ja. Das sieht natürlich ein bisschen chaotisch aus. Und auch wenn der Random Walk aus der Mathematik einem sagt, dass man durch zufällige Bewegungen irgendwann überall ankommt, ist natürlich nicht gegeben, dass das innerhalb einer Zeit ist, die man als Mensch abwarten möchte. Deshalb gibt es für knifflige Stellen noch inzwischen die Entwicklung, dass sich die Leute gesagt haben, okay, wir machen einen Democracy-Modus. Wenn genug von uns sorgen dafür, dass irgendwie doch konstruktive Kommandos zwischen all den unendlich vielen Trollen und Leuten, die einfach andere Art spielen wollen, durchkommen. Und auf diese Art schaffen sie es dann auch zum Beispiel verschiedene Rätsel zu lösen, indem dann genug Leute koordiniert die richtigen Kommandos gleichzeitig eingeben, dass die Wahrscheinlichkeit eben hoch genug ist, dass das Spiel jetzt auch das richtige Kommando akzeptiert und nicht eins von den Trollkommandos. Ja, also ich habe da auch mal eine Zeit lang zugeschaut. Es ist manchmal witzig, manchmal frustrierend und naja, auf jeden Fall auch nicht dümmer als das meiste, was bei YouTube rumliegt. Und inzwischen ist es auch bei XKCD erwähnt worden, falls jemand den Comic noch nicht kennt.
Mhm. Mach weiter, ich muss nur gucken.
Oh, okay, er ist noch mit Klicken beschäftigt. Der tötet gerade andere Twitchs. Also... Was wir noch haben vom 19. Facebook hat angekündigt, ja, WhatsApp zu kaufen.
Nee, sie haben es ja gekauft.
Also sie haben es ja gekauft, stimmt ja. Inzwischen für, 19 Milliarden Dollar. Ich bin immer so ein bisschen verwirrt, wenn da irgendwelche Dienste, die effektiv ja kein Eigenkapital haben, kein irgendwie messbares Produkt haben und wie bei WhatsApp auch keinen nennenswerten Einkommensquelle haben, solche Unsummen verteilt werden. Aber effektiv kauft man sich halt auf die Art Nutzer. Wobei, das... Facebook auch noch was bringt, wenn sie die Leute dann zwangsintegrieren in Facebook und ihnen die Werbung aufdrücken können. Weil, okay, selbst wenn man von den ganzen Nutzern von WhatsApp die Daten verkauft, bringt es ja keine 19 Milliarden.
Ja, Namnatako hat im IRC-Chat geschrieben, dass er angeblich Guild Wars unserer Definition nicht genügt. Ich habe Guild Wars nie gespielt, ich weiß nicht, wie das ungefähr gebaut wird. Aber man spielt zu mehrt.
Ich habe es Guild Wars auch nie angefasst, aber ich würde es schon unter Massively Multiplayer Online Playing Games einpacken.
Was haben wir eigentlich gesagt, was unsere Definition ist? Ich habe es schon wieder vergessen.
Wir haben es einfach auf der Wikipedia rausgezogen. Guck. Wir haben eine virtuelle, persistente Welt, die von vielen Leuten gleichzeitig genutzt wird.
Ja, Welt wird von vielen Leuten gleichzeitig genutzt. Das ist, glaube ich, das, was auf jeden Fall stimmt. Angeblich spielt man ja höchstens zu 8. Naja, also man kann... 8 Spieler in der Party ist schon solide, muss ich sagen.
Ja, aber das ist halt nicht massive. Ich meine, normal,
naja,
ich meine, andere Sachen auf Instanzen, ja, Tausende oder Zehntausende von Leuten.
Ja, ja, aber tun die alle konstruktiv zusammen auf ein Ziel hinarbeiten?
Ja, natürlich nicht, aber ich meine, du hast ja bei WoW Gilden, die größer sind als 8, also die meisten sind deutlich größer.
Quantität wäre es nicht besser als Qualität.
Nein, aber wenn in der Definition des Massive drinsteht, dann sollte das auch irgendwo vorhanden sein. Und 8 ist halt nicht so massiv. Außer wenn es irgendwie eine größere 8 als ich weiß ja nicht. Nee, aber wir haben noch eine Frage aus dem Chat. Und zwar, ob WhatsApp kaufpflichtig ist nach einem Jahr, also man Geld ausgeben muss. Also muss ich sagen, ja, es war immer so, dass die Meldung kam, aber eigentlich, also was ich immer gehört habe, ja, das steht das ist, zu, das aber das,
das
wird nie...
Das ist das neue WinRAR.
Ja, genau, also...
Nee, WinZip.
Ja, genau, also wer WinZip nicht... doch, WinRAR auch.
Auch?
Ja, ja, WinRAR auch. Also, wer WinRAR nicht kennt, das ist dieses, ja, ja, du hast 30 Monate Probe und danach sollst du es doch bitte...
Tage,
ja. Sorry, also ich war irgendwie geistig zwischen 30 Tagen und einem Monat unsicher, was ich sagen soll, und dann sagt mir immer beides, was falsch ist. Also ja, auf jeden Fall 30 Tage Probezeit und naja, also das klickt man dann halt weg, weil das Programm hört ja nicht auf zu funktionieren. Sonst erinnert einen nur jedes Mal daran, dass man das doch bitte kaufen soll. Und WhatsApp ist eigentlich genauso, weil ich habe in vielen, vielen Online-Debatten gelesen, ja, man muss es doch nach einem Jahr kaufen und es kostet so und so viel. Und die Antwort war eigentlich immer, ja, ja, theoretisch schon, aber nein. und nein, das ist technisch gesehen Shareware, aber in dem Fall eher Nagware, weil Shareware sollte eigentlich aufhören zu funktionieren. Oder zumindest den Funktionsumfang einstellen, erschränken.
Also ich finde Bioware immer noch am besten.
Ja, Bioware ist großartig. Wo eine Lizenz drinsteht, wenn man den Entwickler trifft, muss man ihm ein Bier ausgeben.
Naja, wenn man das Programm mag, muss man ihm ein Bier schicken.
Ja, wenn man es mag, genau. Nein, ich mag
naja,
es nicht, muss nur jeden Tag.
Naja, es freiwillig. Es muss ja kein Bier sein, es muss ja auch, kann ja auch was anderes sein.
Ja, okay, ja. Also ein Bier.
Ich habe auch eins. Ich habe auch ein Spiel gehabt, wo es nur eine Postkarte war.
Cool.
Nur dummerweise kam die Postkarte zurück.
Ah, traurig. So könnte man Brieffreunde kriegen, aber nein.
Ja, Musikpause. Ich spiele jetzt
ein A, ja.
Ah. R on A string. Nee, on a G string jetzt. So, willkommen zurück bei Dev Radio. Ihr könnt uns im Studio anrufen unter 0731 938 6299 oder ihr könnt uns erreichen im IRC. Server ircin-ulm.de im Channel Dev Radio. Ihr könnt uns auch im Twitter antwittern @dev_radio. Erzählt uns, was war euer erstes MMO, wie war's, was würdet ihr empfehlen? Ruft an oder sagt irgendwas. Ich hoffe, dass wir wieder Interaktion kriegen.
Ja, wenn wir das von Leuten schon erwarten, dann muss man direkt anfangen, oder?
Ja.
Also mit grafischen MMOs habe ich nicht angefangen, sondern natürlich mit einem schönen, ordentlichen Multi-User-Dungeon. An den allerersten, den ich gespielt habe, erinnere ich mich jetzt nicht mehr, aber der, in den ich am längsten gespielt habe, Legends of Corinth, das waren, ich glaube, 3-4 Jahre mindestens, wo ich das eigentlich schon jede Woche ein paar Tage laufen hatte. Teilweise auch, ich meine, das Schöne ist ja natürlich, wenn man im Hörsaal ein Netz hat, dann kann man das auch nebenher. Und man klickt nicht wild in der Gegend rum, sondern man tippt ja nur und das ist ja völlig in Ordnung, weil da macht man ja offensichtlich einen Vorlesungsmitschrieb. Und ja. Also ich muss sagen, an dem Mat hat mir sehr gut gefallen, eben gerade die Landschaft, weil sie ein schönes Wilderness-System hatten mit schönen Karten, versteckten Gegenden, auch die klassischen Sachen, man läuft irgendwo rein und hat plötzlich ein Dorf, also teilweise auch eine komplette Stadt, die man vorher nicht gesehen hätte. Von irgendwelchen anderen Dingen her, wo man sich dann merken musste, okay, von dem Berg 3 rüber, 2 runter und dann ist es da. ein sehr schönes Magiesystem, wo man sich die Zauber, das war so Fantasy-Gedöns, sehr schönes Magiesystem, wo man sich die Zauber aus einzelnen Komponenten zusammengestellt hat und dann die üblichen Dinge nicht einfach nur vorgeliefert bekam, wie, naja, du hast halt Magic Missile und danach hast du, was weiß ich, irgendwelche anderen Zauber, die Fireball oder Lightning und so Gedöns, dass man halt Standard hat, dann hat jeder den gleichen Spruch, sondern halt wilde Kombinationen zusammenstellen konnte, nach dem Motto, okay, ich bin in der Gruppe unterwegs, dann habe ich hier einen Zauber, der macht Schaden auf alle Gegner und heilt alle meine Freunde, und wenn sie das nicht mehr haben, dann kriegen sie noch magische Rüstung drauf. Und das konnte man dann auch gut rausbammen und ähnliche Dinge, aber das Lustigste war eigentlich, dass es ein sehr schöner Roleplayer Accepted Mud war. Also es gibt ja prinzipiell so drei Arten von Muds. Was Roleplay, also das Rollenspiel an sich angeht, nämlich entweder es ist enforced, das heißt man muss immer eine Rolle sein und darf da auch nicht rausfallen, sonst, naja, wird man halt entweder ignoriert oder auch sogar rausgeworfen, je nachdem. Und dann kann man, teilweise gibt es dann auch gar keine Out-of-Character-Channels, sondern, naja, wenn man irgendwas OOC besprechen will, dann soll man sich doch bitte ein anderes externes Medium holen. Und das, ja, also es gibt Leute, die schwören total drauf. Ich finde es ein bisschen nervig, wenn man dann nie mit Leuten über irgendwas anderes reden kann und auch nie sagen kann, du, jetzt mal Timeout außer Charakter, wie war das? Dann Roleplay Accepted, das ist so ein Mischding zwischen Roleplay Enforced und Roleplay gar nicht. Mir fällt es gar nicht ein, Hack and Slash ist normalerweise so eine Bezeichnung dazu. Also bei Hack and Slash läuft man rum, tötet Dinge, und wenn man reden will, dann über alles Mögliche, das Wetter, Barack Obama, Kiew, Ukraine, Sochi, was auch immer, und naja. Man redet nie groß irgendwie so im Rollenspielmäßig über irgendwelche Könige oder so Gedöns in der Fantasy-Welt, und Roleplay Accepted ist eben so das Mischding, dass man, naja, wenn man will, kann man wild in der Gegend rumlaufen und alles metzeln und völlig ignorieren, dass es da Beschreibungen und Texte gibt und Rätsel und so Zeug, und wenn man will, kann man auch die ganze Zeit tun, als wäre man der Hofmagier von irgendeinem Königreich und was Autos, was soll das sein, und naja, alles dazwischen.
Naja, ich finde tatsächlich Roleplay Accepted irgendwie ein sinnvoller Ansatz. Ich meine, guck dir das mal an. Wir sind tatsächlich, du weißt, an der anderen Ecke sitzt auch ein Spieler. Und vielleicht möchtest du ihn auch privat kennenlernen, weil er ein cooler Typ ist.
Ja.
Oder Typin.
Typin, ja.
Oder wie auch immer, das ist halt entsprechend richtig in die weibliche Form gebracht wird. Keine Ahnung.
Du weißt doch, im Internet sind alle Frauen in Wirklichkeit Männer.
Ja, ich bin auch schon eine tatsächlich echte Frau reingerannt. Aber das weiß man aber auch nur, wenn man sie tatsächlich auch wenn es nicht nur Roleplay Enforced ist.
Ja, natürlich. Nee, ich muss sagen, ich fand das auch deutlich entspannter als jetzt irgendwelche Roleplay Enforced Mats, wo man dann gezwungen ist, das durchzuziehen. Und auch interessanter als irgendwelche Reinhacken-Slash-Dinger, weil, ja, okay, wie oft kann man Kill-Monster reintippen, ohne dass es tödlich langweilig wird. Das geht dann bei, was weiß ich, Diablo 2 oder auch WoW mit, ich klick halt drauf und es stirbt deutlich einfacher, weil das ist auch ein bisschen weniger Arbeit. Wenn man einfach, oder natürlich, wenn man einen schönen Schadenspaladin hat, der nur in der Gegend rumlaufen muss und die Gegner sterben schon auf Sicht.
Ich hätte ein paar Ideen gehabt, wie man ein Spiel bauen könnte. Es bleibt aktuelle Ideen. Ich hoffe, dass ich irgendwann so weit komme, es auch mal zu bauen.
Hm. Ich sehe schon, das hat schon jeder ein Mud gebaut oder zumindest Ansätze drum, weil ich habe auch mal ein bisschen rumgecodet. Und ich habe irgendwo noch so eine Welt rumliegen, wo man rumlaufen kann und lustigerweise einfach, indem man rumläuft, Räume erzeugt. Ich war zu faul, jetzt direkt die Welt schon mal vorzulegen. Yeah. Und habe als erstes das Ingame-Interface zum Erschaffen der Welt geschrieben.
Weiß nicht, ich hätte jetzt...
Das heißt, du stehst irgendwo und hast keinerlei Ausgänge und sagst, okay, ich hätte gerne oben einen anderen Raum, dann ist da oben ein neuer Raum und dann sagst du, das soll so und so sein und gedönst, ja. Das fand ich irgendwie interessant. Dann habe ich aufgehört.
Ja, dann kommen wir langsam zu den... Wollen wir doch endlich mal zu den grafischen Sachen kommen. 1991, das erste grafische MMO per RPG von AOL. Oh. America Online war es doch, oder?
Ja.
Neverwinter Nights. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel sinnvoll funktioniert hat. Das Einzige, was ich weiß, ist, es wurde irgendwann eingestellt.
Du.
Obwohl es irgendwie, also es gab Leute, die haben das wirklich anscheinend hart gezockt und Owl hat dann einfach gemeint, wollen wir nicht mehr, mach mal weg.
Das war wahrscheinlich irgendwann zur Zeit, als wir aufgehört haben, einem Untersetzer zuzuschicken.
Ja, gibt es die überhaupt noch?
Die AOL-Untersetzer? Nein, nicht mehr. Also, wer die AOL-Untersetzer nicht kann, AOL hat also zeitweise echt übelst spammäßig Leuten ihre Zugangs-CDs zugemailt. Also, da hatte man teilweise dann...
Also wir reden von Snail-Mail, also Post.
Ja, per Post. Die haben tatsächlich Geld ausgegeben, um einem CDs zuzuschicken, auf denen die Software drauf war, bei denen man sich bei denen anmelden konnte. Und also, falls das für irgendwelche Leute seltsam erscheint, so... Also, wir reden über die Vergangenheit.
Also ich habe die Dinge ab und zu auch benutzt. Das war so zu Zeiten, wo ich mich noch mit einem externen Modem anwählen musste. Da war das Runterladen vom neuen Internet Explorer echt langsam.
Und ja klar.
Da war so ein Ding schon nützlich, weil der Explorer war da drauf.
Ja. Also der AOL Internet Explorer.
Ja, Sie haben
gebrandet, dachte ich.
Ja, er war gebrandet, aber immer noch Internet Explorer.
Ja, klar, das war schon.
Also, ja. Der eigene Browser von denen, da war irgendwie komisch, aber ich...
Ja, sie hatten auch ihre Geschmacksrichtung vom IE drauf. Ja, und das Schöne war, also das Krasse war, ich kenne es noch aus dem Supermarkt, dass da so riesige Schalen voll mit diesen CDs drum stehen, wo man dann mal rausgehen noch schnell also sein Internet mitnehmen konnte.
Ich hab einmal tatsächlich welche mitgenommen von da. Da sind mir nämlich die Dinge ausgegangen und ich hatte irgendwie für den Garten auf dem Balkon irgendwie eine Vogelabstreck-Dings gebraucht.
Ah, okay. Ja. Ich habe sie als Untersetzer benutzt. Ich habe zwei mit der Rückseite, also mit der bedruckten Seite zusammengeklebt, damit man bloß die schöne Datenseite hat und als Untersetzer.
Das auch, und dann haben wir die Dinge aufgehängt. Das war ja billiger als Spiegel kaufen.
Ja, natürlich, weil es war ja gratis. Gratis ist immer billiger als Geld ausgeben. Nee, also gerade in den USA muss es noch schlimmer gewesen sein als bei uns und da gab es dann auch ganze Foren nur dafür, dass man AOL dafür, dass ihr ihm die Dinger zuschicken hast und dann gab es dann immer so die Überlegung, doch mal einen Mülllaster voll von den CDs zu sammeln und AOL vor das Hauptquartier zu kippen. Ja, also wie gesagt, AOL, Neverwinter Nights.
Ja, der AOL Instant Messaging ist ja irgendwann in ICQ aufgegangen.
Ja. Auf die Weise hat ICQ dann plötzlich auch Nutzer gehabt. Sie haben einfach AIM gekauft, das funktioniert. Ist ja immer noch eine traditionelle Option. Facebook kauft einfach WhatsApp und auf die Kreise kriegen sie auch Leute. Weil es gab ja letztens die Studie, wenn man den Anstieg und den Rückgang bei MySpace von der Kurve auf die Entwicklung bei Facebook legt, dann kriegt man eine Übereinstimmung, die andeutet, dass Facebook in ein paar Jahren tot sein wird.
Je früher, umso besser. Tut mir leid, ich mag das Ding nicht.
Ja, also bei mir findest du auch keinen Verteidiger, also ja.
Okay. Stimmt, wir wollen, wo wir schon da kurz darüber reden, dass Facebook WhatsApp aufgekauft hat. Es gibt ja auch Alternativen zu WhatsApp. Und zwar hat der Konkurrenzdienst, nämlich
welchen von denen meinst du? Threemo oder
Threema?
Threema, ja.
Ist Threema? Threemo ist das Wort für einen auf jeden Fall nicht gesellschaftlich taugliche Person.
Ah, okay.
Weil es ist ein dreifacher Emo.
So rum, ja.
So, Threema, so ja. Da kommt das Wort her.
Sehr schön. Again what learned. Cool.
Ja, ich wollte die App suchen, wie sie nochmal hieß und habe Threemo eingegeben und bin auf dem Urban Dictionary gelandet mit diesem Eintrag.
Urban Dictionary, das ist auch immer sehr schön, ja.
Ja, Threemo hat ein versuchtes Konzept, beide Sachen sozusagen zusammenzubringen. Das Problem ist ja, dass mit guter Sicherheit und guter Vertraulichkeit irgendwie die Benutzbarkeit daran leidet. Und sie versuchen es irgendwie so, beides zusammenzukriegen, dass es eigentlich möglichst gut ist. Ich hab's mal mir jetzt vorgestern geholt Und wo hab's mal ein bisschen angetestet? Gut, du hast halt einen Schlüssel, der ist nur auf deinem Telefon. Der öffentliche wird halt veröffentlicht. Ja. Und zum Authentifizieren ist es halt gut, wenn man die Person trifft, weil dann scannt man einfach den Code ein.
Ach, du meinst, es zeigt halt einen QR-Code an und dann scannst du den und dann passt
es. Also es funktioniert fast so ähnlich wie OTR, aber dazu kommen wir gleich in ein paar Minuten.
Ja, OTR haben wir ja auch bei unserer Jabber-Sendung schon
genau. erwähnt. Genau, ja. Ja, man könnte das ja auch auf einem beliebigen Jabber-Server verwenden. Die entsprechende App für den Android wäre zum Beispiel Zabber. Ja. Gibt es in der freien und kostenpflichtigen Version. Die kostenpflichtige Version ist einfach nur für ein besseres Gewissen?
Gewissen,
genau. Ah, okay. Einfach nur für das bessere Gewissen.
Man hat einfach nur das Gefühl, man zahlt auch was. Gut.
Ja. Benutzt OTR, Off-the-Record Messaging. Ja. Ist halt einfach verschlüsselt und hat garantiert mehr oder weniger ja auch, dass man mit der richtigen Person redet und danach kann man es nicht beweisen, dass du wirklich mit der Person geredet hast, weil sie machen mehr oder weniger.
Ja, das beruht da aber darauf, dass die andere Seite ihren Schlüssel wegwirft.
Ja, du wirfst ja die Schlüssel auch weg.
Ja, aber
es wird dir jedes Mal nur ein Session Key gebaut.
Ja, natürlich, aber
unterschrieben wird.
Ja, der trotzdem unterschrieben wird, aber die Sicherheit, dass der andere nachher nicht beweisen kann, dass du das warst, beruht ja nur darauf, dass der Default Client alle Daten, die er dafür benötigen würde, wegwirft. Und es gibt ja rein prinzipiell keine Möglichkeit, das sicher zu garantieren, wenn der andere es nicht mitspielt.
Naja, eigentlich ist es so, dass du ja in dem Sinne ja deinen privaten Schlüssel ja nicht nur löscht, sondern veröffentlichst.
Ja, aber du hast ja trotzdem, wenn jetzt an der anderen Seite ein anderer Client hockt und der gehackt ist, dann hast du ja trotzdem die Möglichkeit, da entsprechend mit, sagen wir, da hockt einfach ein Notar da und sagt, okay, das kommt von da rein und das ist von der Uhrzeit reingekommen und das sind alles die Daten, dann ist die Sache ja trotzdem gegessen. Also du kannst das technisch nicht sicherstellen, dass der andere nicht trotzdem, sagen wir mal, gerichtsfest beweisen kann, dass du es warst. Das ist ja Humbug.
Ja, man sollte zum Beispiel auch die Logs ausmachen.
Nein, ich meine, es beruht prinzipiell darauf, dass der andere Client sich so verhält, wie er es verspricht, dass er sich verhält. Und das kannst du ja nicht. Weil du hast ja keine Kontrolle über den Rechner auf der anderen Seite. Also das ist ein nettes Feature, dass sie es sagen und dass der Standard-Client sich so verhält. Aber prinzipiell ist es ja nichts, worauf man sich irgendwie verlassen könnte. Und wenn ich sage gerichtsfest, müssen wir ja nicht nur über Deutschland oder so reden, wo wir immer noch von einem Rechtsstaat ausgehen, sondern sagen wir einfach mal Ukraine. Ja. Also wenn man da auf der falschen Seite ist, gerade in der Ukraine, dann ja, hilft einem das gar nichts, dass man sagen kann, haha, ich habe nachher den Schlüssel veröffentlicht und deshalb war ich es ja gar nicht. Also, ja.
Egal, erschießen sie sich trotzdem. Auch wenn du unschuldig wärst.
Ja, also, ja, aber prinzipiell, um zurückzukommen, also bei der Krypto, die Sache ist natürlich, das Problem ist grundsätzlich die PKI, also die Infrastruktur. Weil im klassischen System muss der User hergehen, den richtigen Schlüssel suchen, finden, sicherstellen, dass es auch der richtige Schlüssel ist und ihn dann benutzen. Und ja, wenn man eine App haben will, man die runterlädt und dann kann man sofort mit allen seinen Freunden chatten, sind das ein paar Schritte zu viel.
Ja, in dem Fall ist es ja, du kannst ja schon damit reden. Das bietet dir an, das sind drei Stufen. Es gibt halt so erste Stufe, irgendwer meldet mir so ein komisches kryptisches Ding zu, ein Hash zu und ich kann mit ihm schreiben. Und die zweite ist, er hat das mit seiner Telefonnummer verknüpft, dann weiß ich, okay, es wird wohl der sein. Und Nummer drei ist dann, wir treffen uns und tauschen unseren QR-Codes aus.
Ja. Ja, prinzipiell ist es ja schon nötig, eine App zu haben, die es möglichst einfach machen, damit die Leute auch tatsächlich mal benutzen.
Ich finde es ein Schritt in die richtige Richtung. Kritiker sagen, ja, wenn Facebook jetzt hergeht und denen jetzt auch 19 Millionen anbietet, dann ist es eh wieder für
Milliarden, Arsch. Bitte Milliarden.
Milliarden.
Obwohl es wahrscheinlich auch für 19 Millionen kriegen würden. Aber.
Gut, es sind zwei Leute. Die Firma. Diese Schweizer Firma, die Freema macht, besteht aus zwei Leuten.
Ja, okay, dann sagen wir halt 10 Milliarden, damit jeder 5 hat. Weil 19 durch 2, nee, das ist zu hart. So 9,5, das sieht nicht gut aus.
Okay, zurück zu
unserem Thema. Sind wir leicht abgeschweift.
Zurück zu unserem Thema. Das nächste MMO der ersten Generation, ist, das wir erwähnen wollen, ist Ultima Online. Das ist mittlerweile auch tot.
Ja.
Ich glaube, das haben sie auch zugemacht irgendwann.
Ja, ich meine die Standard-Server, aber es gibt ja noch Nachbildungen für Server und
ja, die immer noch laufen. Server, die sind immer super. Ja. Und Nexus Kingdom of the Winds von NCSoft kam in Korea 1996 raus, in Nordamerika 98. Das war das erste von NCSoft, das war super gut anscheinend, was auch dementsprechend die Firma sozusagen auf die Position Vorreiter in MMOs katapultiert hat. Sie produzieren ja auch aktuell die aktuellen MMOs, die anscheinend gut bewertet sind, wie zum Beispiel, ich glaube, Guild Wars ist von denen.
Ja. Aeon, Lineage 2, Guild Wars 2 und Wildstar bald als neues ist rauskommen soll. Mhm.
Also es ist halt schon eine namhafte Firma, die eben ihren Ruf von damals bekommen hat und ihn immer noch hält, mehr oder weniger.
Ja, das ist natürlich auch was, nicht nur ein gutes Spiel rausbringen, dann naja, rumgelaufen.
Ja, ein gutes Spiel rausbringen und dann sich danach irgendwann wundern, oh, unsere Kunden verschwinden. Ja. Dann hatten wir noch Lineage, 98. Keine Ahnung, was ich habe davon auch nicht so viel Ahnung. Ich hab's nie gespielt, nie spielen können. Das gibt's ja mittlerweile auch nicht mehr.
Ist aber doof.
So. Das ist so mehr oder weniger das, was unter die ersten Generation an Spielen verstanden wird. Die zweite Generation an Spielen ist dann so Phantasy Star Online. Das konnte man dann mit dem, zum Beispiel mit dem GameCube spielen. Und wenn man den GameCube ins Internet angeschlossen hat, konnte man sich auch online spielen.
Okay,
deswegen Phantasy Star Online.
Okay, dann verstoße ich mal gegen eine grundsätzliche Regel und stelle eine Frage, wo ich die Antworten nicht kenne. Was unterscheidet jetzt die erste und die zweite Generation prinzipiell?
Prinzipiell?
Ja, ich meine, so einfach nur temporär oder ich meine, von der Zeitablauf oder sind da irgendwelche grundsätzlichen neuen Feature jetzt mit Phantasy Star Online dazugekommen oder?
Ich habe keine Ahnung.
Oh, okay, dann reden wir kurz weiter drüber. Und dann recherchiere ich einfach mal so lange.
Okay. Phantasy Star Online hatte auch natürlich ein Sequel, Phantasy Star Online 2. Du konntest in dieser Welt in dem Fall tatsächlich mit den Leuten interagieren, du konntest alleine spielen, du konntest mit einer Party bauen. Das, was ein bisschen schade ist an Phantasy Star Online, ist, dass die Server mittlerweile wieder tot sind. Sind weg.
Das ist irgendwie so. Ich meine, das ist aber prinzipiell so ein blödes Problem mit diesen Online-Spielen. Ich meine, den Mat, den ich vorher genannt habe, den gibt es auch nicht mehr. Und das ist einfach doof, wenn die Leute sagen, okay, ich habe keinen Bock mehr. Und dann ja, stirbt das Spiel. Alles, was ich runtergeladen habe, auf meinem Rechner steht, das habe ich ja für immer. Ich meine, solange ich nur eine Hardware habe oder emulieren kann, auf denen es läuft. Aber ich meine, diese ganze Online-Sachen, die sind halt einfach plötzlich tot.
Naja, Phantasy Star Online hat so den Vorteil, man kann es auch offline spielen.
Ah.
Dann hat man halt bloß die anderen Features nicht mehr im Internet. Was aber auch kein Problem ist, weil von Phantasy Star Online gibt es private Server, die das mittlerweile haben, bauen. Und sind anscheinend sehr gut. Das Problem ist, ich kann es nicht drauf spielen. Ich habe leider nur eine Wii, die kein GameCube ins Internet baut. Andere Version von Phantasy Star Online habe ich noch nicht probiert, weil irgendwie gibt, also es gibt Phantasy Star Online für fast alle möglichen Generationen der damaligen Zeit, so um die 2000 rum, aber sie waren nicht wirklich miteinander kompatibel. Deswegen hat jeder von den Dingern einen eigenen Server gehabt.
Okay, das klingt auch sehr schlau.
Naja, ich kam dann nicht wirklich damit klar. Es war schon... man hatte schon das Gefühl, in einem Rollenspiel zu sein. Und man hat gesehen, wie andere Leute durch die Gegend rannten. Und man konnte mit ihnen anscheinend interagieren.
Anscheinend, weil...
Sie haben mir nicht geantwortet. Ich wurde einfach ignoriert.
Du hattest vielleicht noch dein Noob-Cappy auf oder sonst irgendwas. Nee, mit dem reden wir nicht.
Ja, das ist so ein Problem. Es gibt irgendwie, ich bin halt anscheinend auf eine Horde elitärer Spieler geraten.
Ah, okay, ja. Ja, elitäre Einstellung ist schnell da.
Aber es ist voll schlecht, weil du willst ja mehr oder weniger, dass weitere Leute das Spiel spielen. Und
nein, andere Leute sind blöd, die machen bloß die Server lang.
Und vor allem, du willst ja eigentlich auch mehr oder weniger Konkurrenz haben, damit das Spiel nicht langweilig wird. Und wenn du niemandem dabei hilfst, sondern nur sozusagen die Noobs pounst, dann verschwinden sie und du hast keine Konkurrenz und auch weniger Spaß. Also, ich weiß es nicht. Ja. Ich finde diese elitäre Einstellung komisch.
Ich meine, die sollen das halt von alleine lernen. Wenn sie es nicht kriegen, dann, naja, sind sie halt nicht würdig. Mhm. Nee, aber zu dieser zweiten Generation scheint sich hauptsächlich dadurch abzugrenzen, dass da eben neue Firmen reingekommen sind, die MMORPGs produziert haben, nachdem eben NCSoft so erfolgreich damit war.
Ah, ja. Cool. Ja, das nächste, was... das nächste, was... sozusagen auf den Markt kam, war Ragnarök Online. Es basiert auf einem Manhwa, also das ist das... Das ist ein koreanischer Manga, der auf der nordischen Mythologie basiert. Dementsprechend komisch wird das auch alles, wenn du dies nicht anschaust. Du hast nämlich Pronterra, das ist die Hauptstadt der Mitte. Übrigens, ich habe das wirklich gespielt, auch gesucht, deswegen weiß ich so viel drüber. Ja. Du hattest in der Hauptstadt Pronterra eine Kirche. Sieht sehr ausgerichtet nach europäischen christlichen Kirchen aus. Aber die Gottheit, die da in dieser Kirche angebetet wird, ist Odin.
Ja.
Ja. Wir haben auch Kreuzritter, die haben ein Skill Holy Cross, aber sie dienen Odin.
Ja. Ja. Ich meine, das ist ja nichts jetzt genuin Asiatisches. Bei Marvel zum Beispiel. Wonder Woman ist sowohl die Tochter Zeus als auch eine Walküre.
Okay. Ja, später kamen dann eben so andere, also es kam Rune Midgard, das ist tatsächlich ja die Erde.
Entschuldigung, DC, ja, bevor mich jetzt jemand erschlägt.
Ja. Midgard ist dann sozusagen in der Mythologie die Erde und das ist das Königreich. Und dann kamen halt irgendwie später andere Königreiche dazu, so wie die Schwarzwald Republic. Ja. Und die, boah, das sind das andere Nationen, habe ich vergessen. Aber diese dritte Nation dient der Göttin Freya.
Ja.
Ja, wenn man der Dings dem Verlauf glaubt und den Ragnarok Online, das ja neulich rauskam, glaubt, es ist irgendwann der Krieg ausgebrochen.
Ja, das ist scheinbar ein klassisches Setting.
Ja. Es sind auch noch andere Städte dazugekommen, die anscheinend die in einigen Ländern sehr populär sind. Weil Ragnarok Online ist auch nicht nur in Korea rausgekommen, in 2002. Nordamerika hat ein Release 2003 gesehen, EU und Australien 2004. Brasilien, Russland und so andere Länder, keine Ahnung wann, aber später halt.
Ich würde sagen, die haben sich das 2002 gerippt und gut ist.
Nee, es gibt tatsächlich auch russische Server und so und brasilianische Server und sonstige.
Okay.
Ja, bei den Brasilianern ist Brasilis, die Stadt, sehr populär. Hm. Genauso wie irgendwie anscheinend bei den Russen komischerweise Moskowia sehr populär ist.
Ja, wer hätte das gedacht?
Die haben entsprechend auch Dungeons, die auf deren Mythologien basieren.
Also so russische Volksmärchen und so.
Mhm.
Okay. Dann wahrscheinlich auch entsprechend verhunzt, wie sie auch immer die nordischen Sagen hinbiegen, oder?
Sie wird nicht wirklich erwähnt. Es ist einfach nur, es ist da. Das Monster ist da, töte es, loote es.
Ja, stimmt. Ja, was erwarte ich auch? Sorry, ja. Es bewegt sich, mach's tot.
Ja gut, es gibt auch Story-Quests. Dann hast du die, aber die meisten Spiele, die ich kenne, die sind so, oh, die Quest ist voll, ich klick das, ich brauche einen Guide, weil es zu kompliziert.
Ah, okay.
Wo ich dann gemeint habe, so, das kann doch nicht sein. Hab das denn selber gemacht, hab das denn gelesen und dann so, okay, er sagt, ich muss echt das und das. Okay, ich gehe mal dahin und suche mal ein bisschen und finde es auch. Also es ist eigentlich tatsächlich mehr oder weniger wird alles gesagt, aber viele Spiele sind einfach, also für viele Spiele von heute wollen halt so go there, wollen wirklich wissen, wohin genau. Nicht wir suchen, weil wäre langweilig.
Suchen ist ja doof. Ich meine, moderne Quest sieht ja so aus, dass man alles in der Area killt und schaut dann nachher, welche Questen man versehentlich gelöst hat gleichzeitig.
Das ist voll langweilig. Ich meine, so wie ich die Quest gemacht habe, war einfach, ja, okay. NPC sagt, ja, mein Junge mag kein Fleisch. Zeigst ihm das Fleisch, gibt's ihm keins.
Sehr schön.
Ja. Gibt's ihm gleich. Also, ja, wenn man das Gemüse zu Saft machen würde, würde er sicherlich essen. Ja, wo war das jetzt denn nochmal? War das jetzt Taion? Das ist so sehr chinesische Stadt, die es da gibt. Ja. Oder war das Morok? Das war dann die Wüstenstadt.
Ja, okay.
Und ja, dann hast du halt in beiden Städten nachgeschaut und irgendwann hast du den Typen halt gefunden.
Okay. Da muss ich sagen, fand ich auch sowas wie Indiana Jones als Point-and-Click-Adventure sehr praktisch, wo man am Anfang aussucht, ob man jetzt Action oder Rätsel haben will. Und dann kann man das so oder so durchspielen.
Ja, das Witzige ist dann immer, wenn dann die neuen Updates kommen, die dann irgendwie storymäßig irgendwas voranbringen.
Die werden dann einfach ignoriert, oder?
Nee, es gibt tatsächlich Quests, es gab früher eine Quest, wo du dann tatsächlich wo es sich dann um ein Siegel handelt, das und sich unter dem Palast von Morok befindet. Und du konntest in den Quest zwei Wege einschlagen. Der eine Weg war, du tust das Siegel wieder reparieren. Der andere Weg war, du machst es putt. Ja, Episode 13. Satan Morok bricht durch Morok durch. Ich glaube, das Siegel ist gebrochen.
Nein.
Dementsprechend kann man die Quest nicht mehr machen.
Ich finde es auch sehr schön, dass in Fantasy-Stories und Spielen eigentlich grundsätzlich auf jedem Zugang zur Hölle irgendeiner kommt und einen Palast draufsetzt.
Stimmt.
Oh, wir haben ja einen direkten Zugang zur Hölle, aus dem unendlich viele Dämonen rauskommen könnten. Sollten wir hier einen Palast draufbauen oder nicht?
Ja.
What could go wrong?
Ja. Ja, es gibt noch andere Quests, die wirklich Story voranbringen und du musst sie nicht alle in der Reihenfolge machen, aber wenn du sie machst, dann merkst du irgendwann, das Ding baut zusammen eine riesen Story. Nur keiner kennt sie. Außer du hast sie tatsächlich mal gemacht.
Oh.
Ja, es gibt auch ein paar Quests, die dann etwas fragwürdig sind. Da gibt es nämlich eine Quest, wo du dann damit hilfst, Massenvernichtungswaffen zu schmuggeln.
Oh.
Und dass du am Schluss erst rausfindest. Und du findest es vollkommen in Ordnung.
Ah. Das muss man sich halt selber.
Also du findest es vollkommen in Ordnung, dass der Typ das macht. Du findest es nicht in Ordnung, dass er dir nicht gesagt hat, dass es Messen mit Vernichtungswaffen sind.
Ja, natürlich, weil Massenvernichtungswaffen schmuggeln, das kostet extra. Hallo? Gefahrenzulage und überhaupt.
Ja, was kam denn noch raus? Es gab Final Fantasy 11, ja, das ist eine 11,
ja.
Für die PlayStation 2, 2002 in Japan, 2004 in Nordeuropa, genauso wie PC, 2003 bis 4 in Japan, Nordamerika, EU, genauso wie Xbox 360 und auf Steam kam es letztes Jahr raus. Dazu Final Fantasy 11. Ja, es ist Final Fantasy.
Vielleicht gibt es ja draußen irgendwer, der es nicht kennt. Erzähl doch ein bisschen was dazu.
Ich kenn's doch auch nicht.
Ah, okay, ja, dann.
Es ist Final Fantasy. Ich interessiere mich dafür nicht.
Was? Hast du nicht einmal diese schlechten Filme gesehen?
Also ich habe Advent Children gesehen, aber das war das Einzige, was ich gesehen habe. Und dann fand ich so, der Typ ist vollkommen kaputt. Andere Leute, die es gespielt haben, im Spiel ist er genauso. Dachte ich mir so, gut, dass ich es nicht gespielt habe.
Ah, okay. Ja. Na dann mach lieber weiter mit.
Ja, das ist doch das Schlimmste, was passieren kann. Du hast einen Charakter, den du ja viel willst und du willst ihn am liebsten gleich so richtig in den Arsch treten.
Tja, das ist doch okay.
Ja. Ja, Namnatuko Tulko. Ist das wirklich der Laptop, den man hört? Wir haben hier gerade nur ein Mikrofon da, deswegen ist es ein bisschen lauter.
Ach so, ja.
Ja, ist es der Laptop.
Ja, ganz doof. Ich würde ihn ja gerne abstellen oder abdichten oder sonst irgendwas, aber...
Es muss gekühlt werden. Zumindest hört es sich nicht nach einem Staubsauger an.
Ja.
Das habe ich auch schon.
Nein, das kriegt er erst hin, wenn ich LOL zocke oder so. Dann.
Ah, okay. Gut.
Kann es auch passieren, weil dass er mal abstürzt, weil der Prozessor meint, nee, über 100 Grad, das mag ich jetzt nicht gerade, aber ja.
Okay. Das nächste Spiel, was irgendwie sehr interessant ist, ist EVE Online. Kam 2003 raus. Von EVE Online wird von anscheinend führenden Wirtschaftswissenschaften, Unis gesagt, dass die unbedingt dieses Spiel anfangen sollen, weil dieses Spiel repräsentiert reine freie Marktwirtschaft. Komplett.
Ja, also vielleicht mal was zu EVE Online. Man hat eine Welt, also Science Fiction, man ist im Weltraum, hat die Möglichkeit, entweder Bergbau zu betreiben oder aus Ressourcen irgendwelche Teile zu produzieren oder als Spion in der Gegend rumzugondeln und andere Völker, Bündnisse auszuspionieren oder eben als Wächter irgendwelche Transporte zu schützen, entsprechend auch die Transporte zu machen oder als Pirat die Transporte anzugreifen, zu überfallen und die Waren eben wegzunehmen und zu verkaufen und bestimmt noch ein Dutzend andere Sachen, die ich jetzt vergessen habe und natürlich die Sache, dass man, wenn man beliebig viele Skillpunkte hat und ausgeben will, wenn man sich ja organisiert hat, dann kann man auch eigentlich so ziemlich alles gleichzeitig machen. Und zumindest der Warenwirtschaftsteil sieht eigentlich aus wie extreme Tabellenkalkulation. Was man eigentlich, also der Wirtschaftsteil ist dann schon etwas, was man auch in der Wirtschaftsuni tatsächlich vielleicht als Modellsystem benutzen könnte. Und wie Sie gesagt haben, es ist halt reine freie Marktwirtschaft, weil ne, es gibt halt keinerlei Kontrollinstanzen von außen. Also ja, wenn etwas eine gute Idee ist und dann verkauft es sich und wenn nicht, dann nicht. Und ja. Was dann öfters auch in Online-Medien, also wie The Verge oder so, vorkommt, sind dann die gewaltigen Raumschlachten, die man hat, weil es gibt natürlich auch Bündnisse von Leuten, die sich zusammenschließen und dann besonders ressourcenreiche Sternsysteme oder solche mit wichtiger Position, eben wo viel Verkehr durchgeht, belagern und die eben haben wollen und kontrollieren wollen. Und dann gibt es dort größere Schlachten und dann gibt es eben so schöne Headlines, dass es eine Raumschlacht gab mit, was weiß ich, $300,000 an Schaden. Weil zwar niemand wirklich diese Kampfschiffe, die es da gibt, und die man auch selber, die übrigens alle von Spielern selber gebaut worden sind. Also es gibt in dem Spiel kein Bauteil, das nicht von irgendeinem Spieler produziert worden wäre, außer vielleicht am Anfang mal ein Startset, damit das Spiel überhaupt möglich ist. Was natürlich auch bedeutet, dass die Leute abartig viel Zeit in ein größeres Schlachtschiff stecken müssen, weil sie jetzt erst die Hülle produzieren und die Panzerung und die Waffen und sonstige Systeme. Und dann gibt es eben immer die Umrechnung, was kostet es, einen Monat sich verlängern zu lassen, also das Abo für das Spiel. Was kostet es in Geld, in echtem Geld und was kostet es in Ingame-Währung? Und dann eben die Umrechnung von Ingame zu echtem Geld auf die Art feststeht und dann schauen, okay, wie viele Ressourcen stecken denn in so einem Leviathan drin? Und wie viele von diesen Schiffen sind bei dem Schlacht vernichtet worden? Und dann eben diese Umrechnung. Und dann gibt es eben, also bei den größeren Schlachten, die man übrigens vorher anmelden sollte. Nein, es ist dann echt so, dass diese Bündnisse sich dann unterhalten. Ja, okay, wir führen jetzt, nachdem wir die ganze Zeit irgendwelche Geplänkel hatten und einzelne Überfälle und da mal einer reingeht und da einer mal was vernichtet, wir machen jetzt einfach mal eine ordentliche Schlacht um die Kontrolle dieses Systems. Und dann schauen sie ja, okay, wir haben so und so viele Schiffe und die anderen haben so und so viele Schiffe und ja, da könnte der Server, der für die Instanz zuständig ist, das vielleicht nicht mehr packen. Also gehen sie her und machen, wie teilweise früher im Mittelalter, die Kommandanten einen Zeitpunkt, einen Ort für die Schlacht aus, also in dem Fall dann eben das System und der Zeitpunkt, und geben die Informationen an die Spieleverwalter, an die Devs weiter, damit die entsprechend zusätzliche Serverzeit für dieses System bereitstellen können, damit er die Schlacht zwischen diesen Tausenden von Raumschiffen koordinieren kann. Das ist gut.
Schlimmer ist, wenn jetzt ein Laptop aus ist, hört man das von unten. Dass er unten im Erdgeschoss gerade ist.
Ja, stimmt, das ist doof. Das mache ich meinen Laptop extra aus und dann hört man einen Capiora von unten, der ein, zwei Stockwerke unter uns ist, die Musikgenuss getrommelt. Und wir haben ja eigentlich schon sämtliche Fenster und Türen zu. Also, naja, dumm gelaufen. Also, während Tai noch Musik sucht, kann ich da noch ein bisschen was drüber erzählen.
Was heißt suchen? Ich möchte die Musik einfach nur abspielen.
Ja, stimmt, ja. Also, die Musik ist da und es lädt einfach nicht. Also, okay.
Ich glaube, Google ist gerade tot.
Oh, das ist traurig. Weil für viele Leute bedeutet es ja natürlich, dass das Internet tot ist. Also auf jeden Fall, was denn sehr schön ist, da hat man also auch von den Spielen her, von EVE Online, vom Spiel her ist es auch sehr faszinierend, sich zu überlegen, dass da Leute einerseits unendlich viel Zeit reinstellen, um da ein riesen Schlachtschiff zusammenzustellen und andererseits Leute sich dann in diese Schlachten auch mit einem kleinen Jäger reinstürzen. Also dann natürlich auch tausende von ihnen und dann freiwillig mit dem Jäger, der natürlich auch dann Tage oder Wochen ihrer Zeit gekostet hat, das Ding zusammenzubauen, in so einer winzigen Nussschale in einer riesigen Schlacht rumzugondeln und zu wissen, dass eigentlich ein Streifschuss von irgendeiner Tertiärbewaffnung von irgendeinem großen Ding sie locker 3 bis 4 Mal wegputzen kann. Ist auch sehr spaßig. Andererseits natürlich, wie gesagt, da stecken Leute teilweise echt Jahre an Zeit in so ein blödes Schlachtschiff und naja, das ist dann am Ende dann auch weg. Weil die anderen natürlich genauso bewaffnet sind und es vom Spieldesign her prinzipiell keinen Sinn ergibt, Panzerung besser zu machen als Waffen.
Was ist das?
Ah, okay. Wenn du ein Spiel hast, wo Kampf wichtig ist, dann hast du natürlich immer die Option, du musst Angriff und Verteidigung anbieten als Spieleentwickler, damit du Taktik haben kannst. Jetzt gibt es immer das Problem, wie balancest du das gegeneinander? Und wenn die Verteidigung zu stark ist, dann gibt es keinen Sinn mehr anzugreifen, weil sich einfach jeder 100% Verteidigung kauft und safe ist. Und damit ist das Konzept des Kampfes und der Taktik komplett ausgeschaltet. Also macht jeder lieber den Fehler, Angriff zu stark zu machen, weil selbst wenn Verteidigung dann sinnlos ist und jeder 100% Angriff macht, hast du ja immer noch so Spiel, dass du sagen kannst, die Leute greifen an und die haben die Taktik, okay, wir machen gegenseitige Abschreckung. Wo du einfach sagen kannst, ja, ich kann mich nicht verteidigen, aber wenn du mich fertig machst, dann mache ich dich halt fertig und ich habe kein Leben. Ich kann dich die nächsten 3 Wochen jeden Tag 10 Mal am Tag fertig machen. Willst du das? Aber wie gesagt, wenn die Verteidigung zu gut ist, dann gibt's das eben gar nicht. Oder beziehungsweise, ich kann dich zwar nicht fertig machen, aber ja, ich bin in einer größeren Allianz, wir machen euch alle fertig. Und damit hast du in so einem Spiel, in dem gegenseitige Angriffe vorgesehen sind, eben grundsätzlich bessere Angriffe als Verteidigung. Weil sonst jeder aus spieltheoretischen Überlegungen sagt, okay, ich kaufe mir Verteidigung, gutes. Hast du jetzt eigentlich bei deinen Tablets irgendwann deine Musik oder...
Naja. Ja, die Musik, die ich abspielen wollte, ist hier drauf. Ja, ich muss nur gucken, dass ich das richtige Lied abspiele und nicht das falsche. Du siehst, was ich hier gerade aktuell in der Playlist habe.
Ja.
Das will ich, glaube ich, hier nicht abspielen.
Es wäre zwar on-topic, aber ja.
Nein, das da.
Ah, okay, ja. Okay, ja. Ja, das wäre nicht ganz on-topic.
So, willkommen zurück bei Dev Radio. Folge Nummer 257, Thema MMO. Ihr könnt uns gerne im Studium anrufen unter 0731 938 6299 oder bei uns im Studio
ins Chat schreiben. Also ihr könnt uns auch erreichen. Genau. irkbn-om.de Channel Dev Radio.
Ja, und genauso könnt ihr uns im Twitter antwittern, @dev_radio. Ja, Folge 257. Habe ich vorher was anderes gesagt?
Ich denke, das hast du vorher noch nicht erwähnt. Nee, das passt schon.
Ja, 256 war die Folge über Datenträger, genau.
Ja.
Ja, MMOs. Wir waren bei sozusagen die second generation von Spielen. Was noch wert wäre anscheinend, ist ja Lineage 2. Der Nachfolger von Lineage eben. Keine Ahnung, ist halt auch eine koreanische Produktion. Irgendwie kommen alle guten MMOs aus Korea. Keine Ahnung.
Ich meine, wenn die südkoreanische Firma eben in Südkorea hockt, dann, naja. Käsepries.
Ja. Gut. Kommen wir dann also zur aktuellen Generation. Was zeichnet die aktuelle Generation aus?
Dass es EverQuest 2 und WoW eingeleitet haben.
Ah, okay.
Einfach, ich denke, weil WoW so lächerlich beliebt ist.
Ich habe gehört, dass ein Ragnarok Online-Server auf 10-fachen Raten genauso spieleraufwendig ist wie WoW. Komplett durchzukriegen.
Okay.
Was eigentlich mehr für Ragnarok Online spricht. Aber hey, das ist meine Meinung. Ich bin ja auch ein Ragnarok Online-Enthusiast. Also, WoW, World of Warcraft. Kam in Nordamerika 2004 raus, genauso wie in Australien. Europa hat das Release in 2005 gesehen. Die allwissende Müllheit hat genauere Daten, aber ich dachte, die Jahreszahlen sind schon zu viel Information.
Ja, das interessiert wahrscheinlich eh niemanden.
Ja, aber wir müssen Zeit vorfüllen. Also,
nee, ich meine, World of Warcraft sagt wahrscheinlich jedem was. Schon alleine, ich meine, World of Warcraft, ja. Warcraft waren auch sehr schöne Realtime-Strategiespiele. Ich habe die auch alle gezockt. Sehr spaßig, muss ich sagen. Gerade die alten Warcrafts, wo du noch diese Pixel-Grafik hast, die dich immer an Command & Conquer 1 oder Dune 2 erinnert haben. Natürlich noch die Grunzer und die blöden Elfen mit ihren spaßigen Kommentaren teilweise. Randalierzwerge, das war auch ein sehr schöner. Ich fand, das war eine großartige Klasse.
Mortal Kombat?
Und ich meine, die Elfen, die wenn du angeklickt hast, immer zufällig, My Liege.
Ja, so ganz hochnäsig und so, ne?
Genau, ja. Hochnäsige Elfen und die Orks, die immer nur gegrunzt haben. Konntest du anklicken, und dann hast du irgendwie hingeschickt.
Aber das war doch auch bei Age of Empires 1 und 2 war das doch auch so mehr oder weniger irgendwie random, was sie gesagt haben.
Ja, ich muss sagen, das fand ich immer noch sehr schön, auch gerade im Vergleich zu, sagen wir mal, anderen Spielen, wo du danach gesagt hast, okay, die haben irgendwelche langweiligen Dinge. Wo ich muss sagen, die Protoss und die Zerg hatten auch immer sehr schöne Kommentare.
Ich bleibe dabei. Interagiert mit uns. Sagt uns, was war euer Lieblings-MMO? Was habt ihr gerne gespielt oder was habt ihr nicht gerne gespielt?
Ja, ich meine, wir haben schon mal einen Kommentar aus dem Chat, der, wenn ich das richtig deute, Warcraft 3 jetzt nicht so besonders hochschätzt. Also, Renz, kannst du es gerne nochmal korrigieren, wenn ich dich falsch wiedergegeben habe. Also dieses Backslash O Slash
ist das hier. Arme hochhalten und winken.
Ah, okay. Ja.
Glaube ich.
Ja. War das ein Kommentar als erstes? Aber egal, ja. Also auf jeden Fall, World of Warcraft war dann eigentlich, nachdem MMOs da sowieso ein bisschen eine Popularität zugewinnen hatten, fast schon eine logische Fortsetzung aus den Warcraft-Serien. Gerade weil Warcraft 3 ja auch schon ein bisschen, wie soll ich es sagen, Erweiterung hatten, die dann gesagt haben, okay, wir brauchen da ein bisschen mehr. Auch die Fokussierung von, du hast einfach nur gesichtslose Massen, die du irgendwo hinschickst mit deinen Helden, gab es ja dann auch eher so, war ja fast schon ein Hybrid zwischen MMO und normalem Strategiespiel, wo du gesagt hast, ja, dein Held ist eigentlich dein Charakter. Und dann zu sagen, ja, okay, wir nehmen jetzt einfach WoW als natürliche Voraussetzung, nehmen den Held als eigentlichen Charakter, schmeißen die ganzen Bonusgrunzer weg und ja.
Ja. Ja, das ist die Frage, die ich habe. Ist, wo würdest du Diablo einordnen?
Ich meine, das ist ja ganz klar kein MMO, auch wenn man... Ich weiß, es gibt ein Netzwerk und du kannst übers Internet dann ab der zweiten Version schön mit großen Servern spielen, wo du auch tausende von Leuten antriffst, aber am Ende hast du ja immer noch eine stark begrenzte Party, die du irgendwo hinschicken kannst. Also Diablo 2, 3 habe ich nie angefasst.
Auch nicht.
Nee, aber prinzipiell, ich meine, es ist ja auch nur more of the same quasi und ich würde das auch nicht als MMO einsetzen.
Mhm. Ja, dann gibt es eben noch Guild Wars und Guild Wars 2 und noch andere MMOs, da die Dinger poppen aktuell eben raus wie Sand am Meer.
Ja, natürlich, mein WoW hat den Leuten gezeigt, dass du groß werden und viel Geld damit verdienen kannst, weil die Leute auch richtig süchtig danach werden, also und dann ist natürlich klar, dass die Leute sagen, okay, wir hauen unser eigenes MMO raus und verdienen auch viel Geld.
Ja, aber süchtig werden ist immer so komisch. Es gibt mehrere Arten von Spielern. Es gibt halt so, sagen wir mal, schon fast Casual Gamer, auf die du treffen kannst. Da ist es halt, du hast die Gilde mit denen, hast Spaß mit denen, und wenn du denen halt sagst, ja, ich habe morgen Klausur, wäre cool, wenn ich heute lernen könnte, dann sagen sie, ja, ist in Ordnung. Real Life geht vor.
Ja, ich meine, ja, die Mehrheit der Leute ist es halt auch nur ein normales Hobby oder Spiel,
aber ja, es gibt halt schon
extrem süchtig.
Es gibt aber auch die richtig litten Leute, da sagst du, ich habe wohl keine Zeit, und dann kommt nichts, du willst unbedingt das, sondern die Reaktion darauf ist, du wurdest gebannt. Okay.
Ja, das geht wesentlich schnell, das ist dann erledigt.
Dann hat sich das erledigt, du siehst die dann auch so gut wie nie wieder, weil die dann schon wieder irgendwo weg sind. Also die sind ganz komische Leute.
Ja.
Ja, Namna Türko wollte, dass wir gerne über PvE und PvP reden. Also die meisten Spiele haben eben PvE, Player vs. Environment oder Players vs. Monsters eben gegen die Umgebung zu kämpfen und Monster zu töten.
Und Player vs. Player ist eben, man kämpft gegen andere Spieler, was eine andere Art von Herausforderung ist, weil, naja, die Monster können natürlich mit ein bisschen Pseudo-Intelligenz ausgestattet werden, und der Computer darf natürlich auch dann, um das auszufüllen, auch ein bisschen cheaten, wenn die Monster eben abartig stark sind oder sonst irgendwas, aber prinzipiell ist eben die Herausforderung, einen anderen Menschen zu besiegen, eine ganz andere.
Vor allem, er denkt anders, er kann anders taktieren, er kann auch vollkommen anders reagieren, als du erwartest, weil vom Monster weißt du, es reagiert in der Situation genauso.
Ja, du kannst prinzipiell 100 Mal genau den gleichen Kampf kämpfen, bis du irgendwann gewinnst.
Genau. Beim Spiel ist es halt, er kann einfach komplett anders sein. Jedes Mal komplett anders. Ja. Es kann auch sein, dass auch Skill, also bei Ragnarok Online ist es hauptsächlich so, es kann sein, dass es einen Skill gibt, der im ersten Moment, wo du ihn hast, richtig, richtig fette draufhaut. Und zwei Wochen später versuchst du es nochmal und er...
Dann hat jeder schon gelernt, wie man kontert.
Dann wird er gekontert, genau.
Ist quasi wie, das ist ein Real-Life-Beispiel von Sportanime.
Ja, nur,
das du ist... Du weißt schon, nur, der eine lernt von seinem Meister den jahrtausendealten Super-Move, den niemand kontern kann. Und eine Viertelstunde später, nachdem er ihn zum ersten Mal eingesetzt hat, ach ja, ich habe übrigens von meinem Meister den Gegen-Move gelernt.
Ja, aber das ist ja nicht so schlimm wie Sport erwähnt. In dem Fall ist es ja einfach nur, das ist durch das Balancing ist es einfach nur so, dass sie halt so, okay, ich nehme den Bonus weg und hole stattdessen den Bonus zum Kontern rein. Und deine Aufgabe ist, wenn du merkst, dass dein Angriff gekontert wird, ist ja nur rauszufinden, was hat er jetzt weggelassen.
Ja.
Und genau die Schwachstelle auszunutzen.
Man sieht es ja auch bei League of Legends, was ja kein MMORPG ist, sondern halt nur ein Online-Spiel. Auch jedes Mal, wenn ein neuer Champion rauskommt und die ersten Leute halt eine funktionierende Combo gefunden haben, wo sie sagen können, okay, wenn ich das mache und das zusammen mit den Items, dann habe ich gute Chancen zu gewinnen. Dann hast du in der ersten Woche jede Menge Leute rumschreien, wie unglaublich unbalanced der Charakter ist und dass es gar nicht geht und der sei total ob, bis sie halt irgendwann kapiert haben, wie sie die Combo kontern können, und dann kommt halt raus, ja okay, der ist auch nicht besser oder schlechter als irgendwas anderes.
Es hat immer welche Vorteile, immer welche Nachteile,
wenn man Anfang gebaut hat. Du siehst es halt jedes Mal, wenn er rauskommt, das große Geschrei, der ist im Bar und danach passt schon.
Also ich weiß nicht, bei LOL habe ich das Gefühl, es ist so, ich kenne halt dieses Video, dieses Meme-Bild. Du hast Leute, die SC2 spielen, StarCraft 2 spielen, sitzen beide in großen Auto und steuern es und haben alle Sachen selber zu steuern. Bei LOL ist es halt so, dass jeder irgendwas hat und alle sich gegenseitig anschreien, weil immer irgendwo ein Idiot ist, der halt das Team nicht sinnvoll baut.
Ja. Ja, das Schönste ist ja, wenn du ein Team hast, wo jeder ein bisschen anders spielt, aber eigentlich nicht schlecht. Aber halt jeder spielt anders. Und dann hast du effektiv gegen eine Gruppe, die schlecht spielt, aber jeder spielt gleich schlecht, keine Chance. Weil die greifen dann zwar alle zum falschen Zeitpunkt an, aber sie greifen als Gruppe zum falschen Zeitpunkt an, während auf deiner Seite einer kontert, einer wegläuft, einer überlegt und die anderen zwei so ein bisschen dagegenhalten, dann wieder weglaufen, dann wieder ein bisschen, und auf diese Weise hast du dann keine Chance.
Naja, die ganzen Turniere sind ja immer so, sie sitzen auch alle in Teamspeak gleichzeitig und koordinieren sich. Das ist, ich finde, das ist wichtig für etwas, wo man zusammen ein Ziel erreichen will.
Ja, ich meine, Teamspeak oder ein anderes externes Kommunikationsmedium, wo man einfach nur sprechen kann.
Wir empfehlen jetzt das nebenbei noch Mumble und Ventrilo, um nicht nur Teamspeak zu promoten.
Ja. Und für die Low-Tech-Leute, zu fünft in einem Raum hocken funktioniert auch. Das ist so die absolute Low-Tech-Lösung, man hockt im gleichen Raum und redet miteinander. Aber das ist ein... Das ist ein Vorteil, der ist besser als jedes Ausrüstungsteil und jede Taktik oder sonst irgendwas, wo man einfach nur weiß, du, ich ulte jetzt auf den und du kriegst Unsterblichkeit, also mach mal vollen Angriff. Das ist einfach ob. Das ist ob.
Ja, ja, ich find's interessant. Irgendwie ist Teamspeak ja nur hier in der im europäischen Kontinent wirklich sehr stark in Verwendung. Weil die Leute, die ich kenne, so aus Amerika, die verwenden alle Ventrilo. Die finden Teamspeak komisch. Tja. Was die Europäer über Ventrilo sagen. Und Mumble ist dann so, boah, das ist komisch, will ich nicht. Ja. Wo waren wir?
Wir waren irgendwie noch bei WoW, glaube ich, oder Guild Wars, ich weiß nicht, wir sind da. Wir sollten vielleicht zurückspulen und schauen, wo wir waren, so wie bei Spaceballs.
Okay, Guild Wars. Wie Nana Hülko schreibt, hat einen Fokus auf PvP. Wir waren wirklich bei WoW.
Ja, wir waren wirklich bei WoW, gut.
Okay, Guild Wars. Ich habe Guild Wars leider nie gespielt. Ich habe auch diesen kostenlosen Testmonat leider verfasst. Ich warte darauf, bis der nächste kommt und versuche es dann mal zu spielen. Bis dahin muss ich mal gucken. Ja. Vor allem, ich möchte nur Sachen spielen, von denen ich weiß, ich kriege sie auf Linux zum Laufen, weil es ist dann ein bisschen langwierig, nur fürs Zocken seit Windows zu starten.
Ja, das stimmt, ja. Ich finde das ja auch doch doof, dass LOL nicht mehr auf Linux läuft.
Nicht mehr? Es lief doch mal eine Zeit lang mit vielen, vielen Patches.
Ja, ja, lief. Und das Lustige ist, von Riot kam auch die Aussage, wir finden das toll, dass es auf Linux läuft und dass es Leute gibt, die es zum Laufen bringen, und mit dem nächsten Update hat es nicht mehr funktioniert. Weil sie ihr Spiel komplett auf andere Libraries aufgebaut haben, die unter Linux nicht unterstützt werden, von niemandem. Die noch nicht da sind und
nicht immer, es gibt nicht immer Dings, okay.
Ja, es funktioniert nicht in Wine oder sonst irgendwas. Aktuell konntest du einfach sagen, ja, gib mir eine Flasche dafür, also gerade Game on Linux. Hast einfach gesagt, ja, ich brauche eine Flasche dafür und dann in den Installer reingekippt und es hat automatisch funktioniert. Vergiss es.
Ja, und ja, es gibt tatsächlich für MMOs ja viele, viele Modelle aktuell. Ja. Du hast so das Modell, wie Guild Wars es fährt aktuell. Du zahlst einmal, kannst so lange spielen, bis der Server tot ist. Ja.
Du hast Sachen wie, um mal eins zu erwähnen, das ich tatsächlich mal benutzt habe, Wakfu, was für Linux, Mac und Windows.
Ist es Java? Ich weiß.
Ja. Sag's doch nicht so.
Ich hab's gespielt, ich weiß es.
Ah, okay, ja. Erhältlich ist, wo du, gratis Gegenden hast, in denen du Bibi spielen kannst mit deinem eingeschränkten Charakter, und ansonsten für alles andere zahlst du halt auch wieder dein monatliches Abo.
Dann gibt es sowas wie Ragnarok Online aktuell in Europa ist, nämlich es gibt den die Gravity Europe eingeschränkte Aktiengesellschaft in Frankreich. Keine Ahnung, wie das sich ausspricht. Das würde ich jetzt echt gerne wissen. Du kannst halt kostenlos spielen. Du kannst aber auch Geld dafür zahlen, um höhere Rates zu kriegen, und du kannst Geld dafür zahlen, um Items zu kriegen. Die man zum Beispiel gegen Ingame-Währung tauschen können, weil ja, die Items sind einigermaßen in Ordnung. Es gibt viele Leute, die geben Geld dafür aus. Dann gibt es noch da, wo man wirklich nur monatlich zahlen muss. Bekanntestes Beispiel ist, welches Beispiel nehme ich da? Ich meine, WoW ist ja nicht, WoW fällt da noch nicht rein. WoW ist ja die Abzocke von allen. Du zahlst einmalig für diese blöde Software und noch monatlich.
Achso, okay, das war die letzte Kategorie, Entschuldigung.
Ja, und was gibt es noch? Ja, und es gibt Privatserver.
Ja, klar, gerade auch für so tote Sachen, die offiziell nicht mehr angeboten werden, wo es aber immer noch Privatleute gibt, die eben den Server laufen lassen, wie zum Beispiel Ultima Online.
Das Schlimmste ist dann, wenn das Spiel so unglaublich gehypt wird und dann der Privatserver fertig ist, bevor überhaupt der richtige Server fertig ist. Also der richtige Server, das war Ragnarok Online 2, Versuch Nummer 1. Donald, keine Ahnung, wie der unterschiedlich war. Ja, das Ding war noch in der Closed Beta und ein voll funktionsfähiger Privatserver war schon fertig.
Tja. Ich mein, wenn man dem Protokoll zuschauen kann und alles, dann, naja. Da hatten wir ja letztens auch einen schönen, da gibt es auch eine schöne Arbeit an der Uni Ulm, eben gerade auch zur automatischen Protokollanalyse und da geht dann doch einiges. Gerade wenn man so lächerlich viele Daten hat, wie eben bei einem Online-Spiel.
Ja.
Aber jetzt noch zu lustigen Servern. Ich fand es auch lustig bei dem aktuellen SimCity von EA, wo sie ja ewig gesagt haben, ein Offline-Modus sei technisch nicht machbar und auch einen alternativen Server hinzustellen, privates geht auch alles technisch nicht. Und dann haben das halt ein paar Leute ein paar Stunden gehackt.
Wieso sollte es technisch nicht möglich sein?
Weil. Die Begründung aus der Marketingabteilung ist, weil. Und lustigerweise gab es dann, ich glaube, 1,5 Monate, nachdem dieser Offline-Modus, der dreckig zusammengehackt war, dann auch ein kostenloses DLC, das das eben auch aktiviert.
Ein offizielles DLC?
Ja, von EA.
Das ist gut.
Weil EA hat immer damit geworben, auf den Servern wird so unendlich viel gemacht und das könnte der Rechner gar nicht erledigen. Und letztlich kam dann nach dem Release raus, dass diese großartigen Simulationsaspekte, die da beworben wurden, eigentlich auch nicht wirklich so viel tun. Insbesondere wurde ja beworben, dass es ein realistisches Modell, Verhaltensmodell von den Leuten gibt. Und was die Sims machen ist, sie gehen morgens aus ihrem Haus raus, laufen die Straße in einer zufälligen Richtung entlang und nehmen auch bei Kreuzungen eine zufällige Abzweigung, bis sie zu einer Firma mit einer freien Arbeitsstelle kommen, arbeiten dort einen Tag und laufen danach genauso zufällig weiter, bis sie auf ein Haus kommen, in dem noch ein Platz frei ist.
Sehr realistisch.
Ja, ich mache das genauso. Du nicht?
Also ich nehme einen zufälligen Weg immer an die Uni, aber ich arbeite immer an der Uni.
Dann machst du es falsch. Du bist atypisch. Also auf jeden Fall, diese großartigen Simulationsaspekte waren der offizielle Grund, warum das offline gar nicht gehen kann. Und auch der Austausch mit anderen Städten.
Oh Mann.
Weil du hast ja dein... Also Stadt ist eigentlich schon ein bisschen übertrieben, weil beim aktuellen SimCity sind die Städte, die Parzellen, die du bebauen darfst, deutlich kleiner als bei SimCity 3000 jetzt zum Beispiel.
Dann ist doch keine Stadt mehr, das ist auch ein Dorf.
Also auf jeden Fall, du baust eben deine Stadt und die Idee ist, einer, du bist in Regionen drin und einer baut eben zum Beispiel eine Stadt mit einem Stromüberschuss. Indem man lächerlich viele Sonnenkraftwerke oder sonst irgendwas hinstellt. Und Städte, die in der Gegend sind, können dann diesen Strom importieren. Und es läuft automatisch durch diesen Regionenaustausch. Aber naja, das ist für viele halt auch ein Nicht-Feature. Was klickst du schon wieder so wild rum? Na egal, also auf jeden Fall, um jetzt nicht über EA zu reden und SimCity, weil SimCity ist ja auch kein Massively Multiplayer Online Roleplaying Game. Und theoretisch war das ja mal irgendwo unser Topic. Wenn wir nicht gerade abschweifen.
Oder mit der Technik zu kämpfen haben.
Ja, das ist, also ich muss sagen, auch dieses Beispiel, dass du deine Playlist bei einem Server online zusammenstellst und dann die Musik nicht abspielen kannst, weil, naja, der ist gerade nicht erreichbar, ist auch sehr schön jetzt von wegen hier die Cloud und so.
Ja, aber...
Die Musik ist in der Cloud und leider haben wir gerade keine Wolken am Himmel, also ja.
Naja... Naja, wie aber unser Zuhörer, der ja auch im IRC ist, ja sagte, der Stream ist auch zeitweise weg gewesen. Ich schätze mal, wir hatten einen Netzsplit gehabt.
Kann passieren, ja.
Kann passieren. Ich mach nochmal Musik.
Tu das.
Und währenddessen überlegen wir, was wir als nächstes reden.
Ach, da wird uns schon...
So, willkommen zurück bei Dev Radio, hier auf Radio 3FM. Ihr könnt uns gerne anrufen.
0731 938 6299.
Ihr könnt uns auch erreichen im IRC. Auf irc-ulm.de, Channel Dev Radio.
Und ihr könnt uns antwittern unter @dev_radio.
Ja.
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 Ich glaube, ja ist auch der am häufigsten hier geäußerte Satz. Wenn man das so werten will.
So.
Ja, wir wollten noch über Neuentwicklungen reden. Also über neue MMOs.
Ja, was kommt denn so demnächst? Also aktuell ist irgendwie entsteht gerade die Mode, dass jede halbwegs erfolgreiche Serie oder Film in ein MMO umgewandelt wird. In irgendeiner Art und Weise.
Ja, ich meine, das ist ja dieses Standard-Franchise-Modell. Wir haben etwas, das sich verkauft und dann verkaufen wir das nach Möglichkeit auf jede Art, die sich bietet. Deshalb ja auch zum Beispiel WoW-Bücher. Also es gab ja schon die Warcraft-Bücher und natürlich auch andere Bücher zu irgendwelchen Spieleserien. Das ist ja nicht das erste, aber trotzdem, ich meine, es gab natürlich auch die ganzen Star Wars-Bücher, die eigentlich nur auf TIE Fighter oder X-Wing oder TIE Fighter versus X-Wing beruht haben. Was ich auch sehr interessant finde, sagen, okay, wir haben ein Videospiel, komm, wir schreiben noch Bücher dazu.
Oh. Wir haben das total vergessen zu erwähnen. Was so? Second Life.
Oh, stimmt, ja. Von denen kriege ich lustigerweise auch immer so, einmal im Monat 50 E-Mails, alle direkt hintereinander an einem Wochenende und das war's dann wieder.
Ja, was war
also, das? Es existiert noch.
Second Life war doch mehr oder weniger einfach nur eine virtuelle Umgebung.
Es war halt ein First-Person-Shooter ohne das Shooten. Muss mal so zu sagen. Nein, also du hast halt eine virtuelle 3D-Umgebung, in der du rumlaufen kannst und prinzipiell erstmal Sachen auch bauen und skripten und anschauen kannst.
Ach, mit so, wie, also so wie Gaia Online, nur in 3D?
So ein bisschen, ja. Und also prinzipiell, die Idee war erstmal, was du zahlst für den Zugang, nichts. Wenn du aber eigenes Land haben willst, dann brauchst du eben sogenannte Linden-Dollars, um eben da ein bisschen eine Parzelle zu kaufen, beziehungsweise dann monatlich was abzudrücken dafür. Und Geld kannst du eben umtauschen oder in-game erwerben, wobei du Geld in-game nur von anderen Spielern kriegst. Also es gibt jetzt keine eingebauten Mobs, wo du irgendwas tust und dafür dann Geld kriegst, diese Linden-Dollars eingebaut, sondern halt nur von anderen Spielern, die halt irgendwann einmal dafür echtes Geld hingelegt haben. Und es sieht dann halt so aus, dass es dann in Second Life auch Jobs gibt. Es gibt Diskotheken zum Beispiel und dann gibt es eben Leute, die ja den DJ spielen. Also nicht nur dann zu Hause am Rechner die Playlist zusammenstellen, was dann auch die Leute, die da sind, auch wenn sie in dem Raum sind, auch entsprechend hören, sondern eben dann live da sind, interagieren, auf Wünsche reagieren und die werden dafür, wenn sie es nicht gratis machen, eben auch dafür bezahlt. Oder eben auch dann bei irgendwelchen Restaurants hast du halt Kellner. Und zwar nicht als Mob, also als Mobile Object, mit dem du interagierst und bestellst, was es auch gibt, sondern eben tatsächlich Leute, die ihre Zeit verwenden, um eben im Second Life dann zu kellnern.
Ja.
Wobei, was ich sagen muss, was sehr interessant finde, diese Skripte, die du da hast, können extrem komplex werden und du kannst halt auch wirklich sehr schöne Dinge bauen. Also
ja, ich erinnere mich, dass unser Prof für Technik und Informatik, Professor Schultes, angeblich irgendwelche Sachen bei sich gebaut hat.
Cool, habe ich nie angeschaut, aber...
Ich auch nicht. Ich habe ihn ja nicht mal gefunden.
Ah, okay. muss man besser googeln, suchen, ja. Nein, aber es gibt dann auch, was sehr spaßig gibt, also es gibt auch, trotz dieses, du zahlst für viele Sachen, auch ganze Insel, also Areas, die nur Sachen hosten von Leuten, die ihnen die Sachen gratis weitergeben, kannst du dann auch hinporten und alles Mögliche kaufen. Was ich sehr spaßig finde, ist ein Modul, du hast Daleks. Und es gibt ja zwei verschiedene Arten von Daleks, eben die Standard-Daleks und eben die Renegaten. Und wenn verschiedene Spieler die aufsetzen, dann kämpfen die auch miteinander als Demo. Mhm. Und ansonsten fahren die halt rum und exterminate und so.
Okay.
Also es gibt jede Menge Sachen. Es gibt dann natürlich auch die Spielereien, dass du irgendwelche Haustiere hast, die an dir und an anderen Leuten rumhüpfen und Zeug machen. Und dann auch natürlich auch verschiedene Haustiere, die ebenfalls miteinander interagieren. Es gibt sehr interessante Kunstinstallationen in Second Life, weil was natürlich bei irgendwelcher modernen Kunst das Problem ist, wenn deine Idee ist, dass du, was weiß ich, zum Beispiel Hochhäuser hinstellst, die physikalisch unmögliche Formen haben, dann kannst du das, naja, wie gesagt, physikalisch unmöglich in der Realität nicht realisieren. Und wenn es irgendwelche Sachen sind, die einfach nur riesig, aber möglich sind, dann ist es ja auch immer noch etwas, was du eben nicht in der Realität machen kannst, außer du hast zufälligerweise einen Milliardär bei Hand, der meint, ja okay, das ist mir mal 50 wert, also Milliarden, nicht Dollar. Und für sowas ist es halt sehr schön. Oder auch für kleinere Sachen, wo du eigentlich bloß einen Hektar Land brauchen würdest und ein paar Sachen, ist es eben auch eine schöne Möglichkeit, da Kunstinstallationen zu machen. Was sehr spaßig ist und einem auch praktischerweise das nervige Gelaber von anderen Leuten erspart, die da hingehen und meinen, sie kennen sich da voll gut aus. Das geht ganz nett. Und natürlich gibt es da auch, wie ich vorher gesagt habe, es ist ein First-Person-Shooter ohne das Shooten. Natürlich gibt es dann auch First-Person-Shooter in Second Life, also Zombie-Apokalypse oder so Zeug ist da auch gut vertreten.
Okay.
Wo sich die Leute dann auf das Standard-Interface eben auch Zielen und Waffenschaden und Hitpoints, was es in den Charakteren, in den Avataren ja alles nicht gibt, dazu geskriptet haben, was dann so läuft, dass jeder, der teilnehmen will, sich eben diese Skripte runterlädt und dann aus Containern passende Waffen kaufen kann, wobei es eben ein paar Standard HUDs, also Heads-Up-Displays, heißen die Skripte, die die Interaktion ermöglichen, gibt, die sehr beliebt sind, und deshalb gibt es dann eben auch von vielen Leuten, die jetzt andere, die jetzt nicht direkt was mit denen zu tun haben, eben auch Waffenskripte und Rüstungsskripte und sonstiges Zeug, das darauf aufsetzt. Was dann auch, es ist auch so ein bisschen wie von der Idee her wie EVE Online, du hast einfach alles und du kannst damit alles machen, was du willst, und wenn jemand eben so ein Modul bauen will, dann kommt es da drauf und ein anderes Modul das drauf aufsetzt. Das ist eigentlich geht es deutlich weiter, weil bei EVE Online hast du ja deine festgelegten Raumschiffhüllen und festgelegten Komponenten, und bei Second Life kannst du prinzipiell alles machen. Also nicht alles, was irgendwie möglich ist, und nicht alles, was irgendwie in der Realität möglich wäre, und auch nicht einfach nur alles, was sich der Entwickler vorgestellt hat, sondern prinzipiell alles, was du in der 3D-Welt überhaupt machen kannst.
Also sowas wie Minecraft?
Nur ohne Klötzchen, ja. Wobei du in Minecraft ja auch nicht alles machen kannst. Ich meine, es gibt halt auch bloß irgendwelche festgelegten Tiere.
Naja.
Aber wenn du dann prinzipiell deinen geflügelten Drachen nicht aus irgendwelchen Klötzchen haben willst, sondern aus eine Sache, dann naja, dumm gelaufen. Also es ist eigentlich schon noch mehr.
Gut.
Wobei, was ich sagen würde, ist Second Life, es ist noch nicht tot, weil, naja, es war, als es rauskam, ein unglaublicher Hype. Ja. Gerade als irgendwelche Firmen und Universitäten das entdeckt haben und gemeint haben, okay, wir legen unsere Konferenzräume in Second Life und wir brauchen dann für unsere Firmenzentrale auch eine Repräsentation in Second Life und so Zeug. Und ja, wir halten Vorlesungen da ab.
Deutsche Post.
Ja. Und jedes große Unternehmen hat irgendwo da zumindest mal was gehabt, aber ja, das war dann mit dem Run irgendwie weg, aber es gibt überraschenderweise immer noch überall Leute, auch wenn es nicht mehr so furchtbar überlaufen ist wie damals.
Ja, wieso habe ich eigentlich mit MMOs angefangen? Ganz einfach. Ich habe mir .hack angeschaut.
Ah.
Genauso wie dann der plötzlich in die nächste Ansturm kommt wegen Dingens. Sword Art Online. Ein weiterer Anime in die Richtung.
Und was ich sagen muss, was Second Life halt auch sehr schön macht, es ist eigentlich die Idee aus Neuromancer, gerade von Bill Gibson, die Matrix.
Okay.
Von so viel Idee, weil du hast einfach die Möglichkeit, als alles überall rumzulaufen und wild zu interagieren und deine 3D-Welt, wobei wir es ja mit dem direkten 3D noch nicht so haben.
Ja, so sind wir schon auch fast am Ende unserer Sendung. Ja. Wir wollten ursprünglich ja eigentlich noch über weitere MMOs reden, die so in Zukunft kommen, aber irgendwie haben wir jetzt plötzlich zu wenig Zeit.
Ja, ist unglaublich. 2 Stunden sind einfach zu wenig, wenn man sich die ganze Zeit verzettelt und über andere Dinge redet, gell?
Ich dachte, wir haben nicht genug Zeit.
Tja. Na dann verabschieden wir uns mal.
Ja, wir verabschieden uns mal. Ich war Ricky.
Ich war Gieselbauk. Und das war Death Radio bei Radio Free FM 102,6 MHz. Direkt aus dem Herzen Ulms.
Und tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal.
Schönes Wochenende noch.